Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Herzlich willkommen zum Podcast Kunststück der Adenauer-Stiftung. Nach dem letzten mit Ulrike Dresner, unserer aktuellen Preisträgerin, haben wir nun als Gast Marica Budrušić, auch eine der Preisträgerinnen der Adenauer-Stiftung, die ich hier mit den Zuhörenden ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Michael Braun. Ich bin Literaturreferent der Stiftung und es freut uns sehr, dass Sie diesem Podcast wieder folgen. Herzlich willkommen, liebe Marica, hier in der Adenauer Stiftung zu unserem Podcast. Wie bist du hergekommen zur Stiftung?
Mit welchem? Ja, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, natürlich.
Durch den Tiergarten?
Durch den Tiergarten, ja. Ich bin einfach da durchgeflitzt.
Du bist pantherzeitgerecht durch den Tiergarten geflitzt, was zugleich die Brücke zu unserem Gespräch ist. Denn es geht um deine jüngsten Bücher, vor allen Dingen um drei Bücher, die während der Corona-Zeit, man kann vielleicht sagen, in einer Reihe begonnen wurden. Pantherzeit ist das erste, die Arbeit der Vögel und dann zuletzt eben die Rebellion der Liebenden. Es geht dann um die Fragen, was hat eigentlich Gnade, was hat Wildheit in der Literatur zu suchen, was verstehen wir unter dem rätselhaft Schönen. Das sind spannende Fragen, die du eben auffütterst und auffüllst, mit denen du uns im guten Sinne heimleuchtest. Darüber wollen wir heute sprechen und am Ende auch über dein neues Projekt, über das du mir schon im Vorgespräch einiges verraten hast. Das soll nämlich wieder ein Roman werden. Und beginnen mit einem Buch, das, über das wir schon einmal gesprochen haben in einem Interview und das bei einer Europakonferenz hier in Berlin in der Stiftung eine ganz tolle Lesung von dir gehabt hat, nämlich Sterne erben, Sterne färben. Das ist ein Essay bei Suhrkamp erschienen, ein Buch über Sprache, über Migration, über Herkunft und Zugehörigkeit. Und ein Buch mit einer ganz wunderbaren Definition von Sprache, derer, die nach Deutschland gekommen sind, mit einer anderen Muttersprache im Gepäck. Da sprichst du von Deutsch als zweiter Muttersprache. Und im Grunde ist das ja auch Teil deiner Biografie. Du kommst aus Dalmatien, bist dann nach Hessen gegangen mit deinem Vater, der als Wanderarbeiter halb Europa bereist hat. Und du hast eben auch Deutsch als Muttersprache nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist gekommen und das ist geblieben. Was hat die deutsche Sprache mit dir ganz zuerst gemacht? Waren das Bücher, waren das Worte, Sprichwörter, Lieder, Erzählungen? Wie ist das dir mit der deutschen Sprache ergangen?
Ja, vielleicht so ganz am Anfang und das würde auch die Beziehung zur Sprache generell auch von mir gut beschreiben, war das die Eroberung ohne Waffen eines anderen Klangraumes, der mir eine andere Freiheit zur Verfügung gestellt hat. Und wie immer muss die Freiheit gestaltet werden. Das heißt, es ist ein Lernprozess und so war auch diese Sprache, wobei ich sagen muss, tatsächlich habe ich sie ja, da meine Mutter ja in Deutschland gelebt hat, während sie mit mir in dieser deutschsprachigen Welt herumgegangen ist, habe ich sie sozusagen vom Bauch der Mutter aus schon kennengelernt. Das heißt, dieses Klangliche ist so etwas ganz Ursprüngliches bei mir und würde auch meinem synästhetischen Verstehen so zuarbeiten, wenn ich zurückblicke. Und dann ist es einfach bis heute die Sprache meines inneren Lebens. Die Sprache, die mir hilft, in Langsamkeit zu sehen und langsam zu denken. Die Spiegelungen abzutasten, den Lautstärken nicht zu verfallen, sondern eben die Klangschichten genau zu erhören. Und es gibt Momente, in denen mich das sehr, sehr glücklich macht. Weil es ein Raum der Freiheit ist, ein Raum der großen inneren seelischen und auch geistigen Autonomie. Und ich fühle mich dadurch auch beschützt manchmal, gerade in sehr lauten Zeiten.
Der Vorzug deiner drei jüngsten Bücher ist, dass du dieses innere Schauen auch beschreibst, wie es dazu gekommen ist, was es mit dir macht, was es dem Leser, der Leserin auch gibt und an erfüllter Wirklichkeit dazu schenkt. Du hast Romane geschrieben, du hast Erzählungen und Lyrik verfasst und auch dieses innere Schauen beschrieben. Und als Einstieg in dieses schöne große Thema eignet sich vielleicht ein kurzer Abschnitt, den ich kürzlich beim Nachblättern in dem Band Das Auge hinter dem Auge gefunden habe. Das ist in Salzburg erschienen 2015 mit dem Untertitel Betrachtungen. Ein schöner Untertitel im Kafka-Jahr. Das war ja Kafkas erste Publikation. Ja, und wenn ich dich bitten darf, diesen Abschnitt mal vorzulesen, ich reiche dir das Buch mal.
Ja, darüber freue ich mich, gerade im Kafka-Jahr. Nach dem Schreiben meiner Texte habe ich oft das Bedürfnis, spazieren zu gehen. Fast so, als müsste mein Körper im Außen die Wege abschreiten und in Bewegung sein, wie es zuvor mein Geist im Innen war. Mir kam es manchmal auf diesen Spaziergängen vor, dass jeder von uns der Text und das Auge ist, das auf das erschriebene Zentrum schaut. Und dass es den wenigsten von uns zu Lebzeiten gelingt, einen betrachtenden Blick auf unsere Biografien zu werfen, Leser unserer selbst und uns für einen Moment entschieden fremd zu sein, Räume für Träume offen zu lassen, für Fragen, die weiße Leinwand in uns, ohne die keine Bilder, keine Geschichten entstünden und nichts erzählt werden könnte.
Das ist ein ganz fantastisches Bild mit der weißen Screen in einem selbst zu schauen. Und du verbindest das in dieser kleinen Passage mit Spaziergängen. Mhm. Ich mag selber Spaziergänge auch. Ja. Ich laufe eher. Du spazierst auch wirklich. Aber, liebe Maritza, in der Pantherzeit, in dem ersten Buch von dieser, ja, kann man das Trilogie nennen, die drei Bände? Sie gehören ja schon zusammen.
Sie gehören schon zusammen. Es ist schon dieses innere Sehen, nach innen gehen und im Außen gehen, neue Bewegungen lernen.
Und dieses Buch Pantherzeit ist erschienen in der Corona-Zeit, also mitten in der Corona-Zeit. Und es geht auch über die Corona-Zeit. Mhm. Da waren Spaziergänge unter Menschen, da waren überhaupt soziale Kontakte unerwünscht. Und du kannst vielleicht erklären nochmal unseren Zuhörenden, was diese Pantherzeit überhaupt ausgemacht hat in der Corona-Zeit. Was ist damit passiert? Was hat der Panther in dieser Corona-Zeit zu suchen?
Ja, das ist für mich immer noch unglaublich schön, zurückzudenken, wie ich zu diesem Panther gekommen bin oder der Panther zu mir. Meistens ist es ja eine Spiegelbewegung in so einer Art des doppelten Momentums. Und das finde ich auch so schön. Also so schwer es manchmal im Leben ist, es gibt immer diesen Sprung in etwas Rettendes, in etwas, das von der anderen Seite spricht. Und eines Tages, mitten in der Pandemie, als ich unsere kleine Tochter zum Schlafen gebracht hatte, bin ich zu meinem Mann, dem Schriftsteller Gregor Henz, also auch jemanden, der sich permanent mit innerem Gehen und mit Sprache beschäftigt, so wie ich, habe ich zu ihm gesagt, hör mal, mir fällt gerade das Gedicht von Rilke ein, wo sind denn unsere Gedichte, wo kann ich das denn mal nachlesen? So, und das Gedicht kam so von innen, beging mich sozusagen von der anderen Seite der Stille. Und dann haben wir das zusammen gelesen beim Abendessen und dann hatte ich die Eingebung, das zusammen mit unseren Nachbarn auf dem Balkon zu lesen. Und zwar immer um 8 Uhr abends. Und
zur Tagesschauzeit.
Ohne dass ich das bedacht hätte, habe ich offenbar spontan, intuitiv sozusagen eine andere Setzung für mich gemacht. Und das war auch eine interessante Erfahrung, weil die Welt der Nachrichten stand dem Gedicht so gegenüber. Und wir haben das wirklich gemacht. Ich bin also 3 Monate lang jeden Abend, anfangs mit fast allen meinen Nachbarn, auf den Balkon. Und wir haben alle dieses Gedicht gesprochen. Es hatte so einen Moment von einer Andacht auch, also in so einem ganz tiefen geistigen Sinne, sich dem Gedicht zuwenden und mit etwas zu sprechen, das man eigentlich nicht greifen kann. Und irgendwann wurden die Nachbarn immer weniger und mein Mann sagte dann, willst du das immer noch weitermachen? Da kommt ja niemand mehr. Und ich weiß noch, da sagte ich so den Satz, ich weiß, so sind die Menschen, ich bleib bis zum Schluss auf diesem Balkon. Und ich habe bis zum Schluss auch manchmal alleine, bis auf eine Ausnahme, aber immer mit meinem Mann haben wir das Gedicht gesprochen. Und nach so ein, zwei Wochen hatte ich das Gefühl, da geschieht so viel in dieser Zwiesprache. Und uns stand auch noch so ein Baum gegenüber, so eine alte Stieleiche. Und in der Zwiesprache mit dem Gedicht und mit meinem Inneren, dass ich gedacht habe, da ist es so vielschichtig, da ereignet sich so viel in mir, das ist der Raum des Buches. Und dann bin ich parallel zu den abendlichen Sprechakten jeden Vormittag zu meinem Schreibtisch gegangen und habe 3 Monate lang jeden Tag in mir das gebündelt und in Sprache gefasst, was mich bewegt hat und was mir die verschiedensten Muster dieser Zeit zu sein schien.
Das heißt, dein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe nicht trüb geworden. Er hat was gehalten, er hat was festgehalten, diese Momente inneren Schauens. Ist das Gedicht ein Türöffner gewesen in der Corona-Zeit, auch für die, die mit im Chor gesprochen haben von den Balkonen und die dir zugehört haben? Hast du da Reaktionen bekommen?
Ja, also erstmal habe ich die ersten Reaktionen waren natürlich von meinen Nachbarinnen und Nachbarn, die ja so ungeheuer dankbar waren. Also es war in dieser Zeit, wo wir zum ersten Mal weltweit alle begriffen haben, wir können uns nicht mehr so bewegen wie früher. Es ist einfach diese große Setzung in der Welt. Wir wissen noch nicht, was sie bedeutet, aber sie ist so groß und stark, dass wir jetzt sozusagen still sein müssen und eben in diesen wenigen Sprechen zusammen sein. Und die Nachbarinnen und Nachbarn waren ungeheuer dankbar. Und dann habe ich ja später, als das Buch rauskam, ein ungeheuer dankbares Publikum gehabt. Menschen, die das so praktisch inhaliert haben, die es so gelesen und mit ihrem Leben abgeglichen haben. Und das finde ich sehr, sehr kostbar. Wenn Texte, die Zwiesprache eines Textes, das in mir auslöst und die Zwiesprache eines anderen Menschen, der Leserinnen und Leser mit meinem Text, eine andere Bewegung nach sich zieht. Und das, würde ich sagen, ist für mich in diesem lernenden Sinne etwas der Schönheit Verwandtes. Denn es, die Schönheit, wie ich sie meine, ist nicht eine Schönheit jenseits von Schmerz, Krankheit, Tod und Bedrängnis, sondern eine, die da hindurchgeht, wo scheinbar etwas nicht für uns geöffnet ist. Aber indem wir bleiben, wo wir sind und indem wir schauen, öffnet sich etwas. Und in diesem Sinne ist auch das Gedicht von Rilke ein Öffner.
Im Grunde ist das ja auch die erklärende Brücke zu den nächsten beiden Bänden, vor allen Dingen auch zu der Rebellion der Liebenden. Denn so wie du das beschrieben hast, Maritza, ist es ja so, dass das Gedicht keine Türen zu einer immer schönen, immer gültigen Welt eröffnet. Im Gegenteil, auch Gewalt und Traumata spielen eine Rolle. Und in dem jüngsten Band, die Rebellion der Liebenden, hast du auf faszinierende Art und Weise auch Ausgangsbegriffe genommen, die dieses Ungezähmte enthalten, dieses oft Schwierige, durch das aber das innere Schauen hindurchkommen kann. Mhm. Einer dieser Begriffe ist Wildheit. Mhm. Ein sehr schönes Wort. Du hast eine Tochter, die wie meine Kinder auch in dem Alter waren, also wenn die noch weit unter 10 sind, ein Wildfang. Und ich habe mit Erschrecken gelesen, dass du in deinem Buch aus dem amerikanischen Bundesstaat Missouri eine Meldung erwähnst, wonach die Züchtigung, also die Gewalt gegen Kinder, wieder staatlicherseits geduldet wird. Ja. Also im Grunde das Unterdrücken von Wildheit, das Zusperren von innerem Schauen.
Ja, das hat mich unglaublich bewegt. Diese Nachricht, die habe ich, glaube ich, 2021 oder Anfang 2022 gelesen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das eigentlich genau? Das sind ja unglaubliche Kräfte der Bändigung, ja, der Gewalt natürlich auch. Und es ist schon auch sehr rätselhaft, wenn man so ganz tief bei sich selbst bleibt oder in die eigene Sanftmut reist, mit dem eigenen Kind, überhaupt auf die Unversehrtheit des menschlichen Körpers schaut, zu sehen, dass es diese Bewegungen in unserer Welt gibt und dass die Kinder diejenigen sind, die sich nicht wehren können, weil sie meistens keine Zeugen haben.
Du beschreibst selber gewalttätige Erfahrungen in deiner eigenen Biografie.
Ja, ich habe diese Gewalt auch erlebt, also in verschiedenen Ausformungen. Und ich hab mich immer gefragt, was war der Schutz? Also was hat mir eigentlich geholfen, so bei meinem eigenen Sehen zu bleiben? Und das ist schon auch eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, einerseits ist es natürlich eine Erfahrung, die niemand machen möchte. Andererseits, dadurch, dass ich sie gemacht habe und der Mensch geblieben bin, der ich bin, würde ich sagen, hat auch das mich erzogen. Damit meine ich nicht, dass ich das gut heiße, sondern damit meine ich, dass es eine innere Stelle, ein inneres Tor, eine innere Schwelle auch gibt, an der wir als Menschen, selbst wenn wir ganz klein sind, gestellt sind mit einem Wissen. Und dieses Wissen hat mich nie verlassen, was sozusagen Unrecht ist, was ich auch als Kind schon gespürt habe. Ich war also nicht identisch mit der Gewalt. Und durch die Gewalt hindurchzugehen und sie zu überstehen, heißt aber auch für den erwachsenen Menschen zu schauen, welchen Bedingungen sind eigentlich die ausgesetzt, die Gewalt anwenden. Was passiert in denen, die ja ganz offensichtlich auch irgendwelchen Druckverhältnissen ausgesetzt sind. Also da auch in der Güte zu stehen und zu schauen, ohne selbst zu schlagen, das ist mir ganz wichtig.
Gehört zum Bewältigen von Gewalt auch weggehen im guten Sinne? Das heißt, weggehen nicht unterdrücken und weglaufen, sondern sich befreien. Du zitierst einmal Walter Benjamin aus der Einbahnstraße, der von einem großen Fehler spricht, es versäumt zu haben, den Eltern zu entlaufen.
Ja, genau. Ja, das ist ganz toll. Deswegen zitiere ich ihn auch, weil es ist ganz wichtig, diesen Punkt auch in der eigenen Biografie anzuschauen, und das ist beim Erzählen und beim Schreiben natürlich auch sehr wichtig, wenn ich Figuren erfinde, wenn ich autofiktionale Texte schreibe oder Figuren forme aus einem autofiktionalen Raum heraus oder so, dann muss ich ja immer wissen, wo ist der Moment, in dem eine Figur dort geblieben ist, wo die Gewalt sie festhält, oder sagen wir mal einfach auch nur die Vergangenheit. Denn wir leben ja immerzu in Bewegung. Leben ist Bewegung und Veränderung. Wir können nicht damit rechnen, immer die gleichen bleiben zu können, in diesem äußeren Sinne. In einem tiefen seelischen Sinne, in einem tiefen geistigen Sinne werden wir durch die Bewegung, werde ich durch die Bewegung der Mensch, der ich in meinem tiefsten Innersten bin. Und ich sehe das Leben auch nicht als eine süße, bonbonhafte Möglichkeit, irgendwie unversehrt und in einem rosa behüteten Raum die Welt zu durchschreiten, sondern trotz allem zu leuchten und nicht immer einfach nur glücklich zu sein. Das Glück ist eine Projektionsfläche. Es geht darum, den Widerständen entlang das Leuchten zu bewahren. So ist das Leben für mich diese Schwelle, an der wir fortgehen müssen. Und ich bin in meinem Leben sehr, sehr oft fortgegangen, von Menschen, aus Ländern, aus Sprachen hin zu neuen Freiheiten. Und dann gibt es den Moment, wo auch das Bleiben eine große Freiheit ist, das Gestaltende, wo es nicht mehr darum geht, wegzugehen, sondern im Bleiben etwas zu erbauen, was das Bleiben, der auch in einem selbst ist, also ohne Gegnerschaft.
Also das ist doch ein sehr treffendes Bild für das innere Schauen, so wie mit einer Parallelfahrt mit der Kamera entlang der Schwierigkeiten. Mhm. Und im Grunde sind deine drei Essays, deine drei autofiktionalen, autobiografischen Texte ja auch Parallelfahrten zu eigenen Erinnerungen und Erlebnissen. Bei dem mittleren Text, bei der Arbeit der Vögel und auch bei einem anderen Text nimmst du ja auch Literatur, nimmst du Gedanken von anderen Autoren mit. Das ist zum Beispiel bei deiner Pyrenäenwanderung, bei der dich Walter Benjamin begleitet hat. Was hat Benjamin mit dir da gemacht, oder was hast du auch mit Benjamin gemacht auf dieser Überquerung der Pyrenäen, die ja für Benjamin sehr tragisch ausgegangen ist?
Ja, ja. Also mit Benjamin und mir sind viele andere mitgegangen, zum Beispiel auch Nadeshda Mandelstamm und Ossip Mandelstamm. Viele, die mir sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht wollte ich auf keinen Fall Walter Benjamin vereinnahmen, aber mit ihm und seinen Texten, in so eine neue Körperlichkeit zurückkommen. Auch mit der Frage, wie können wir, und das ist ja jetzt schon eine Weile her, mit der Frage, wie können wir die Gedächtnisse betreten, ohne sie in so einem repetitiven Momentum zu entleeren. Und mir war auch ein Augenblick sehr wichtig, eine innige oder auch eine heiligende Beziehung zu der Erinnerung dieser so ins Leiden gestoßenen Menschen zu kommen. Das hieß für mich auch mitzugehen, zu gehen und eben ein Schauen auch gehend zu lernen, das mir nicht so Wahrheiten in die Hand gibt, sondern Verletzlichkeiten, Momente der Ausgesetztheit. Und es gibt so eine Szene, die bei Benjamin beschrieben durch Lisa Fitko, die ihn ja durchs Gebirge geleitet hat. Eine Szene, die mir immer noch unglaublich nahe geht, die ich auch bei meinen Lesungen erwähne, weil ich glaube, dass es wie so ein Herzöffner ist. Benjamin war ja herzkrank und er hatte es geschafft, so die Hälfte oder eine gute Strecke des Weges im Hochgebirge zu bewältigen. Und Lisa Fitko wollte unbedingt wieder zurückkehren, weil sie das erstmal als einen Erkundigungsgang, eine Erkundschaftung genannt hat, um dann am nächsten Tag mit voller Kraft sozusagen bis ans Ende zu kommen. Benjamin hat aber für sich gewusst, er wird das nicht schaffen, da seine gesundheitlichen Verfasstheiten einfach das nicht erlaubt haben. Und dann gibt es einen Moment, wo sie das so beschreibt, er ist wahnsinnig durstig, er entscheidet sich, im Gebirge zu bleiben, während alle anderen zurückgehen. Und er sagt, er wird warten, bis sie am nächsten Tag kommen. Und er ist so durstig, dass er sich in zu einer Pfütze hinbeugt. Er kniet sich hin wie eigentlich ein Mensch, der betet oder ein Mensch, der mit der Erde in ein tiefes Gespräch geht. Und dieser Mann, der von Höflichkeit, von Freundlichkeit, von Genauigkeit und Güte durchdrungen war, ja, der ja so wie ein kleines Mädchen an die Tür von Lisa Fitko geklopft hat, kniet sich also dahin und trinkt aus dieser schmutzigen Pfütze.
Das ist demütig.
Das ist unglaublich.
Und im Grunde auch das, was eines der Kapitel in deinem Buch über die Rebellion der Liebenden mit dem nicht nur in der Theologie, weiß Gott nicht, ganz wichtigen Wort Gnade aufschlägt. Mhm. Und du hast ganz am Anfang so eine Redewendung, wo die Gnade in den Plural kommt. Die Sonne geht zu Gnade. Das ist ein sehr schönes Bild. Was macht die Gnade mit dem inneren Schauen?
Ja, wie immer, wenn ich so etwas schreibe, schaue ich mir das von der Sprache her an. Und im Grimmschen Wörterbuch steht das so schön. Also die Sonne geht zu Gnaden, sie geht, schreibe ich auch in dem Text und habe ich ganz tief erlebt. Sie geht also auf die andere Seite der Welt. Und das geschieht auch mit mir, wenn ich in mir reise, wenn ich eben einen solchen Moment der tiefen Ausgesetztheit erlebe. Ja, ich gehe auf die andere Seite meiner selbst. Und etwas im Leben macht etwas, dass die Gnade tätig wird, nämlich, dass sich etwas verändert, dass ich die Kraft habe, zuzuwarten, bis die Sonne ihre Bewegung gemacht hat, bis das Leben mich gewendet hat und ich dann dort stehe, wo die Veränderung selbst mir eine neue Kraft an die Hand gibt. Und ich denke, in diesen Zeiten, in denen wir alle so herausgefordert sind, auf der persönlichen Ebene, in existenziellen Krisen, im kollektiven Sinne, ist es wirklich wichtig, dieser Moment der Stille und diesen Moment auch der Transformation kurz zu vertrauen, dass die Sonne auf die andere Seite geht, dass wir nachdenken, nachspüren, fühlen müssen. Wir können uns nicht mehr den Luxus, niemand kann sich diesen Luxus in seinem verletzlichen Leben leisten, immer nur nach außen zu leben. Das Leben ist so verfasst und wir leben in diesem Epochenwechsel, ja, in dem die äußere Welt uns mit großer Unbedingtheit nach innen führt. Und dort aber können wir stehen, dort können wir schauen. In der Außenwelt, es ist alles so ungeheuren Druckverhältnissen ausgesetzt und wir werden auch in unserem Mitgefühl, in allem, was wir sind, in unserer inneren und äußeren Landschaft, mit unserem Körper, wir werden zermalmt. Ja, und wir, um dem Stand zu halten, müssen wir still werden.
Und still heißt ja nicht unbeweglich sein. Jetzt ist es so, dass du ja kein politisches Tagebuch schreibst.
Ja, genau.
Es ist, weiß Gott, keine Esoterik, es ist Ästhetik. Es ist
Fall,
auch
ja.
Theorie im Sinne von Schauen und in sich schauen. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen heißt das Buch im Untertitel von der Verwandlung unseres Denkens in unsicheren Zeiten, also in einer Zeit vielfältiger Krisen, für deren Probleme wir überhaupt keine Lösungen haben. Es ist also eine, wenn man so will, eine Panther-Zeitwende, Zeitenwende, die du hier beschreibst, für die, wie Benjamin sagt, der Tigersprung auch ins Neue kommen muss. Und das ist im Grunde ein Cut. Also es gibt dieses eine Zitat auch aus dem Buch, dass das Neue nicht aus dem Alten kommt, im Sinne eines Flows, eines Match-Cuts, um in der Filmsprache zu bleiben, sondern dass da auch Brüche miterzählt werden, auch Schrecken und Gewalt natürlich. Und wenn du vom rätselhaft Schönen schreibst, was ist denn in der Natur, in Deutschland, in Europa, was sind für dich die großen Rätsel, die Rätsel bleiben und die beim inneren Schauen dann auch schön werden können? Vielleicht hast du da noch ein Beispiel für unsere Zuhörer.
Ja, es gibt ja diese Momente des Schnitts, die du jetzt auch angesprochen hast. Und wir wissen ja auch aus der Geschichte, aus der persönlichen und aus der kollektiven Geschichte, dass das gestaltet werden muss. Wir können nicht zurück ins Alte oder ich kann nicht zurück ins Alte. Wenn ich vielleicht ich sage, dann wird es vielleicht deutlicher, nicht? Ich konnte noch nie in meinem Leben zurück ins Alte. Nicht nach einer Krankheit, nicht nach einem Umzug, nicht nach dem Erlernen einer neuen Sprache. Ich kann nur in diesem Sprung das Vertrauen erlernen. Und ich lerne das Vertrauen nicht, wenn ich immer nur mich absichern will und in dem Alten bleiben will. Das heißt, die Rätsel, die ergeben sich auch nur im Sprung.
So wie die goldgelben Sandalen, mit denen du dann auf einmal aus dem Elternhaus heraus und in der Stadt unterwegs bist.
Ja, genau. Das sind dann einfach Bilder oder Momente, Situationen, in denen die Freiheit in konkreten Situationen uns zeigt, was damit gemeint ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, das und das ist das Rezept, so ist der Weg. Ich glaube, so, wir wissen das ja. Wir wissen das ja, die große Kraft der Literatur und jeder Kunst, dass sie uns zeigt, nur das Unbekannte bringt uns die Verwandlung. Und wovon wir als Menschen in unserem Menschsein vielleicht ausgehen können, dass es doch auch immer das Rettende gegeben hat. Und das Rettende ist auch nie ein Abstraktum gewesen. Es war immer ein Mensch. Es war immer im Zusammenspiel mit einer größeren Kraft im Menschen, aber auch in der Natur, in der Sprache der Natur, in den Übermittlungen der Lichtverhältnisse.
Du beschreibst das in allen drei Bänden und überhaupt in deinen Romanen, was dieses innere Schauen, was dieses Erfahren von rätselhaft Schönen bedeutet. Du beschreibst das an Menschen. Du beschreibst das an Erfahrungen, zum Beispiel während der Corona-Zeit Blumen und irgendetwas Schönes Grünes kaufen. Du beschreibst das am Beispiel deiner Tochter. Du beschreibst das am Beispiel von Vögeln natürlich, wie diesem merkwürdigen Wanderfaltervogel, dieser.
Ja, genau. Der in Mecklenburg, nicht? Der kleine, das kleine Taubenschwänzchen. Ja. Gerade musste ich auch nachdenken, ja. Also so, das war mir auch wichtig, zum Beispiel in der Rebellion der Liebenden, das zu beschreiben. Es ist irgendwie fast so, ich will nicht sagen tröstend für mich, aber sowieso ein bisschen beruhigend, dass in der Natur auch Bewegungen stattfinden, die der Natur unglaublich viel abverlangen, nämlich so ein Taubenschwänzchen, das eigentlich sonst in wärmeren Gefilden unterwegs ist, ist jetzt plötzlich in meinem kleinen Dörfchen in Mecklenburg anzutreffen. Und dann denke ich, ja, vielleicht lösen in mir auch diese Druckverhältnisse der äußeren Situationen etwas aus, dass ich aus den kühleren Regionen meiner selbst in etwas Neues vordringe und eine neue Wärme auch entwickle. Und das kann ich ja nur, wenn auch Druckverhältnisse da sind, ja. Also, das meine ich auch mit diesem Leuchten. Das sagt die Analytikerin Erica Freeman so schön. Es kommt nicht darauf an, dass wir immer nur glücklich sind, sondern wirklich, dass wir leuchten. Und das Leuchten ist etwas, was sich unter Druckverhältnissen herausschält. Und sie hat den Holocaust überlebt und weiß aus dieser unglaublichen Bedrängung heraus, was das bedeutet, nicht? Und dieses Leuchten ist auch nichts so sowas Hübsches. Das ist eigentlich eine sehr radikale Kraft, wie es auch mit der Liebe ist. Die ist auch mit dieser Kraft der Liebe, wie ich sie meine, verwandt.
Nicht? Man sieht den Wegen im Abendlicht an, dass es Heimwege sind, heißt es bei Robert Walser. Was erleuchtet dein neues Romanprojekt?
Ja, das ist eine große Reise wieder einmal. Da habe ich jetzt 13 Jahre immer wieder daran gearbeitet. Es gibt einen autofiktionalen Roman im Herbst und ich habe eine Figur gefunden, die Pepsi heißt. Und Pepsi ist jemand, der die Widerstände überwindet und zu einem ganz eigenen Leuchten kommt. Und wenn ich es kurz sagen müsste, sie macht das, indem sie das nicht in Gegnerschaft tut, sondern sich auf die andere Seite, auf die gestaltende Kraft der Freiheit konzentriert. Und das ist ein Kind, ein Mädchen, eine Coming-of-Age-Geschichte. Und und Pepsi hat mir sehr viel geschenkt. Pepsi hat mir geholfen, mich selbst auch zu sehen und hat mir auch Mut geschenkt, diesen autofiktionalen Roman zu schreiben. Ohne Pepsi hätte ich es nicht gekonnt.
Pepsi macht's. Liebe Maritza, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und wir freuen uns alle auf Pepsis Schicksal in dem neuen Roman, der nächstes Jahr erscheint.
Der kommt jetzt im Herbst und der wird das Herzflorett heißen.
Was für ein schöner Titel. Vielen Dank.
Ich freue mich. Danke dir. Gut.
Das war wieder ein Kunststück. Der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.